vorgelesen hat, hat das Zeug zu einem richtig, richtig guten Drama. Also der Plot ist echt genial. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt, die Geschichte ist echt spannend. Da ist also zunächst dieser Naaman, dieser Heerführer aus Syrien. Die Geschichte spielt in Syrien. Und es steht ein Text, er war ein gewaltiger Mann. Das hätte gar nicht dabei stehen müssen. Auch so wüssten wir, dass der so eine Figur hatte wie Rambo oder auch wie Tim Wiese meinetwegen. Weil damals nicht mit Mausklick-Krieg geführt wurde, sondern damals waren die Leute Heerführer, die am besten kämpfen konnten. Das waren die stärksten Leute. Also wenn er der Heerführer war, musste er zwangsläufig einfach ein Muskelpaket sein. Und da heißt es, er war ein gewaltiger Mann. Und dann dieser kleine Nachsatz, aber er war aussätzig. Und du kannst merken, mit diesem kleinen Satz, das ändert alles. Du kannst reich sein, du kannst schön und klug sein, du kannst die beste Bildung genossen haben, du kannst stark und musikalisch sein, begabt und alles. Aber da ist etwas, das ändert alles. Und führt dir mit einem Mal die Zerbrechlichkeit des ganzen Lebens vor Augen. Du bist völlig hilflos. Und da ist dann diese jüdische Sklavin, dieses Mädchen, das dort gefangen geführt geworden war. Das ist die heimliche Lieblingsheldin dieser Geschichte von meiner Frau. Wenn Hollywood diese Geschichte verfilmen würde, dann wäre natürlich diese junge Frau bildhübsch, mit einem Engelsgesicht. Und wahrscheinlich, wenn Hollywood diesen Streifen gemacht hätte, dann würde diese junge Frau auch mitgehen auf diese Reise, damit der Naaman auch den Weg findet. Und bestimmt würden der Elisa und dieses Mädchen sich ineinander verlieben. Aber das steht so nicht in der Bibel. Der Elisa, dieser Prophet, von dem hier die Rede ist, der war übrigens auch nicht von Pappe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich würde mal sagen, der war dem Rambo ziemlich gleichgestellt, was die körperliche Kraft angeht. Woher wissen wir das? Frage an die Bibelspezialisten von euch. Steht nicht im Text. Ich kann es euch sagen. Genau, das ist die richtige Antwort. Es gibt ein paar Kapitel vorher, wird die Berufungsgeschichte von Elisa erzählt, diesem Propheten. Und da hieß es, dass er mit 12 Joch Ochsen gepflügt hat. Wisst ihr, was ein Joch ist? Das sind 2 Rindviecher, die da zueinander gespannt werden. Und ihr müsst euch mal vorstellen, der hat 12 Joch Rinder, also 24 Kühe. Und hinten dran ist er mit dem Pflug und drückt den Pflug in die harte Erde. 24 PS hat er vor seinem Pflug. Und da muss nur mal eine Bremse oder so irgendwas kommen und die Viecher ein bisschen wild machen, der muss das Teil beherrschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das muss echt auch ein ziemliches Paket gewesen sein, der Elisa. Ja, und da gibt es natürlich dann noch diese Könige. Ihr habt es gehört und gelesen. Der eine König von Syrien, der sagt, ja, geh hin, ich schreibe deinen Brief, einen Begleitbrief zum König von Israel. Und als der den Brief liest, sagt er, bin ich Gott? Der sucht doch Streit, ich kann doch niemand gesund machen. Und dann will der Naaman schon wieder abreisen. Und dann kommt der Elisa und sagt, schick ihn doch zu mir. Und dann geht er zu Elisa, aber der kommt gar nicht raus. Er sagt, wasch dich 7-mal im Jordan. Und der Rambo denkt, bin ich blöd? Kann ich auch in Damaskus machen? Die Flüsse sind viel sauberer in Damaskus als diese dreckige Brühe da, der Jordan. Und will schon wieder abreisen, dann kommen seine Untertanen und sagen, lieber Vater, guck mal, es ist eigentlich gar keine schwere Aufgabe, das kriegst du hin. Also eigentlich eine richtig gute Geschichte. Und natürlich geht es in dieser Geschichte auch, und da wollen wir jetzt ein bisschen näher hinschauen, da geht es natürlich um ein Duell der Religionen, um eine Konfrontation der Weltanschauungen. Und ich möchte mal so kurz beleuchten, was für so ein Glaubenssystem der Naaman hatte, als Aramäer, als Syrer. Der erste Punkt, er hatte, und ich muss eigentlich sagen, als ich das so ein bisschen reflektiert habe, das sind brandaktuelle Einstellungen, die wir bei dem Naaman treffen. Er hatte als erstes eine Patchwork-Religiosität. Er hatte ja eigentlich seine Götter. Jedes Land hatte damals seine Götter. Das waren ja in Syrien und in der Umgebung von Israel in der Regel Fruchtbarkeitsgötter, Regengott und Weizengott und Kriegsgott und alle möglichen Götter gab es da. Er hatte eigentlich sein Ensemble an Göttern und eigentlich hätte er diesen Gott von Israel überhaupt nicht gebraucht. Und das war ja auch ein Mädchen, also von einer Frau nimmt man sowieso nichts an, die hatte eh nichts zu sagen und sie war auch noch Sklavin und war auch eigentlich auf der Seite der Verlierer. Und insofern hatte der Naaman eigentlich gar keine Veranlassung, dem Geschwätz dieser jüdischen Sklavin irgendwie Glauben zu schenken. Aber er war aussätzig. Ihm stand das Wasser bis hier. Und wisst ihr, wenn Menschen das Wasser bis hier steht, machen wir einfach alles, oder? Dann greifen wir zu jedem Strohhalm. Und da wird unser Glaubenssystem plötzlich so patchworkmäßig. Da ein paar heilende Steine, dort ein bisschen pendeln, hier vielleicht noch die Warzen besprechen, da noch irgendwie ein bisschen Hokuspokus, dort noch Horoskop, gehen wir mal zu einer Wahrsagerin, kann ja gar nicht schaden, machen ja die Politiker auch. Und dann greift man plötzlich zu jedem Hilfsmittel, das Recht ist. Nach dem Motto, wer heilt, hat Recht. Was hilft, kann nicht falsch sein. Und vielleicht hilft's ja. Und so erweist sich der Naaman eigentlich als total moderner Mensch. Wenn ihr euch mal so umschaut oder vielleicht auch mal euch selber prüft, man sucht sich so da ein bisschen was. Wir sind ja alle irgendwie getauft und so ein bisschen christlich, aber das kann nicht schaden und da noch ein bisschen. Und so wir werfen das alles zusammen und denken, irgendwie mache ich mir so mein eigenes Gemisch an Religion. Hauptsache es bringt irgendwie was, es hilft mir. Also das ist das erste Merkmal dieser Religiosität von Naaman, Patchwork-Religiosität. Das zweite, er hatte einen sehr magischen Glauben. Und das war typisch für die ganzen damaligen Religionen. Da spielte Magie eine ganz, ganz zentrale Rolle. Was ist Magie? Magie ist die Überzeugung, dass letztlich auch die Götter irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten folgen oder gehorchen. Und wenn wir die rauskriegen, diese Gesetzmäßigkeiten, dann können wir die Götter oder wen auch immer dazu manipulieren, das zu machen, was wir wollen. Da braucht man natürlich eine bestimmte Technik, da braucht man auch Geheimwissen natürlich dafür. So eine Art technische Beherrschung der göttlichen Kräfte. Also wenn ich zum Beispiel in dieser Situation 5-mal mit dem Fuß stampfe und dann 3-mal Akabadabra sage und oder wenn ich beim Mondschein irgendwas da schwinge und genau um 12 Uhr diesen Satz sage oder wenn ich Schneckenschleim mit irgendwas mische und dann noch und so weiter, ihr kennt das alles. Und dann funktioniert's. Magie. Etwas, das auch sehr salonfähig ist in unserer modernen Gesellschaft. Wir können doch das Schicksal irgendwie dazu bewegen, das zu tun, was wir wollen. Woher wissen wir eigentlich, dass der Naaman ziemlich magisch drauf war? Nun, wir sehen das an zwei Stellen in diesem Text. Als der Elisa ihn da durch einen Boten so abfertigt und sagt, wasch dich 7-mal im Jordan, da wird er richtig wütend. Aber er wird nicht wütend darüber, dass er 7-mal untertauchen soll. Das macht ihm überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, er sagt, das kann ich eigentlich auch in Damaskus machen und dort heil werden. Also das macht ihm überhaupt keine Probleme. Aber er sagt, ich dachte, dass der Mann Gottes zu mir herauskommen würde und seine Hand über der Stelle schwingen würde und mich so heil machen würde. Er hatte klare Vorstellungen, magische Vorstellungen, wie das funktionieren könnte mit dieser Gesundwerdung, da mit dieser Heilung. Irgendwie da so Bewegungen. So ein Zauber, so ein Ritual. Wir merken, der war ziemlich magisch aufgeladen, der Typ. Das dritte Kennzeichen seiner Religiosität war, ich sag's mal so, die Verheiratung von Politik und Religion. Auch das war typisch für die damalige Zeit. Religion ist immer Staatsreligion. Religion ist immer, und ich sage immer, immer dazu da, die Mächtigen zu unterstützen. Religion stabilisiert das bestehende politische System. Religion steht immer in den Dienst, im Dienst der Könige und der Herrscher. Immer. Egal in welchem Land, ob das Ägypten ist oder Syrien oder Mesopotamien, immer ist Religion der Stützpfeiler der Mächtigen. Die Mächtigen gebrauchen und instrumentalisieren die Religion, um Macht auszuüben, um die Untertanen zu beherrschen und um ihre Glorie, um ihre Aura als göttliche Herrscher zu stabilisieren. Und es ist ja klar, deshalb kommen da zwei Könige ins Spiel. Der König von Syrien und der König von Israel. Alles, was so mit Religion zu tun hat, geht immer von oben nach unten, immer über die Könige und so. Und dann hatte der Naaman als Viertes noch eine Überzeugung, dass man Gott beschwichtigen muss, um was von ihm zu kriegen. Ein Beschwichtigungsglaube. Du musst etwas machen. Du musst etwas bringen, um den Gott auf deine Seite zu holen. Du musst ein Opfer bringen. Du musst Geschenke bringen. Natürlich kann man jetzt den unsichtbaren Göttern nichts schenken, aber natürlich den Repräsentanten, den musst du was schenken, weil sonst ist der Gott sauer, wenn du das nicht machst. Also das, was ich den Repräsentanten schenke, das kriegt ja indirekt auch der Gott. Und deshalb marschiert der Naaman mit seinem ganzen Tross da, 6000 Schekel Gold und was da alles aufgezählt wird. Deshalb marschiert er da mit so einer ganzen Geschenkekarawane nach Israel. Ist alles für die Götter. Und die Hoffnung ist, wenn ich den Gott bezahle, dann macht er mich gesund. Gott beschwichtigen, Gott kaufen, Gott gnädig stimmen, Gott irgendwas geben, damit er sich meiner erbarmt. Vier Elemente einer, würde ich sagen, immer noch brandaktuellen Form von Religiosität. Das ist auch ganz verbreitet. Habe ich ja so ein bisschen anklingen lassen. So, jetzt geht der Naaman nach Israel und er erlebt eine grandiose vierfache Enttäuschung. In allen diesen Punkten wird er auf den Boden der Tatsachen geholt, wird er massiv enttäuscht, denn das, was er dort erlebt, das funktioniert so nicht. Was erlebt er dort? Er erlebt, dass sein magisches System nicht funktioniert. Magie spielt in dieser Geschichte keine Rolle. Nun denken wir mal so kurz nach, aber 7-mal im Jordan untertauchen, ist es nicht auch magisch? Ist es nicht auch so ein bisschen da so mit, mach so und so, die Technik beherrschen, dann funktioniert es? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte, ich möchte euch kurz erklären. Warum glaube ich nicht, warum bin ich der Überzeugung, dass dieses 7-mal untertauchen nichts mit Magie zu tun hat? Das können wir aus dem Text erschließen. Ganz einfach. Weil es keinen Magier gibt. Der Elisa tritt überhaupt nicht in Erscheinung. Wisst ihr, wenn das magisch wäre, dann hätte der Elisa hier so ein theatralisches Drama aufgezogen, wäre rausgekommen, hätte sich erstmal sein Gewand übergezogen und das Feuer angemacht und das Weihrauchfass mitgebracht und hätte gesagt, setzt euch mal alle hin, wir brauchen jetzt hier 3 Stunden und dann hätte er irgendwas zusammengekocht und dann hätte er die Formel gesprochen und dann hätte er die Hand geschwingt. Der Elisa ist absolut unwichtig in dieser Geschichte. Der kommt gar nicht aus dem Haus raus. Den braucht es eigentlich gar nicht. Der Magier steht überhaupt nicht im Zentrum der Geschichte und das ist der Unterschied zu jeder echten Magie. Da braucht es diesen Zeremonienmeister. Der Naaman soll 7-mal untertauchen, aber welche Formel soll er dabei sprechen? Wo ist denn der heilige Ort, wo er sich untertauchen soll? Spielt gar keine Rolle. Versteht ihr? Es geht hier nicht um Magie. Es geht nicht darum, dass irgendwie was richtig gemacht wird und dann funktioniert das. Es spielt überhaupt keine Rolle. Worum dann? Worum geht es denn dann? Nun, ich glaube, dass es in dieser Geschichte darum geht, dass der Naaman, der Elisa ist ja gar nicht da, plötzlich allein vor dem Gott Israel steht. Und dass der Gott Israels ihn jetzt prüft. Willst du dich darauf einlassen, was ich dir sage? Bist du bereit, mir zu gehorchen? Diesen Schritt zu tun, auch wenn es dir vielleicht unsinnig erscheint, wenn du dich darüber ärgerst, diesen Schritt zu tun. Er prüft also eigentlich das Vertrauen von Naaman. Das ist keine Magie, das ist kein Zauber, der hier stattfindet, sondern es ist eine Glaubensprüfung. Und fast wäre ja der Naaman auch darüber gestolpert, wenn er nicht so kluge und weise Untertanen gehabt hätte, die ihn auf die rechte Spur gebracht haben. Also Magie spielt überhaupt keine Rolle. Patchwork-Religiosität? Nein. Der Naaman, der kapiert das am Schluss. Ihr habt es vielleicht nicht mehr ganz gegenwärtig. Als er geheilt zu Elisa zurückkehrt, sagt er, nun weiß und bekenne ich, dass es keinen Gott gibt, außer den Gott Israels. Wow, Paradigmenwechsel. Bekehrung, eine echte Bekehrung erlebt der Naaman. Das ist ganz im Sinne des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In Israel gibt es nur einen Gott. Und das ist der wahre Gott. Und das ist nicht nur der Gott Israels, das ist der Schöpfer und Herr der ganzen Welt. Und neben diesem Gott gibt es nicht nur da, nicht noch da und dort und irgendwas, sondern dieser eine bedingungslose, herzausliefernde Glaube an diesen Gott. Und dann der nächste Punkt, habe ich schon so ein bisschen angedeutet, diese Heirat von Politik und Religiosität. No, überhaupt nicht. Ja, der König von Israel, der wird ja richtig blamiert fast. Der spielt überhaupt keine Rolle. Der wird ausgeknipst. Der ist eigentlich nur so als Kontrastfigur da im Programm. Der spielt überhaupt keine Rolle. Nur so ein Prophet da vom Lande irgendwoher. Die Politik hat hier nichts zu suchen. Der Gott Israels ist nicht der Gott, der die Herrschenden stabilisiert. Die Propheten waren oft die erbitterten Gegner der Könige, der Herrschenden. Jahwe, der Gott Israels, ist der Gott, der das Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Der Gott Israels, das ist der Gott der Sklaven. Das ist der Gott der Unterdrückten. Das ist der Gott der Armen, der Entrechteten, der Notleidenden. Das ist der Gott Israels. Nicht der Herrschenden, nicht der Machthaber, nicht der Reichen und der Guten und der, die sowieso das Sagen haben. Und dann der letzte Punkt, dieser Beschwichtigungsfaktor. Kann man Gott kaufen? Muss man Gott beschwichtigen? Muss man ihm ein Opfer bringen, um was von ihm zu kriegen? Diese Geschichte stellt auch diesen Gedanken total auf den Kopf. Was der Naaman lernt in dieser Geschichte, ist, dass Gott, der Gott Israels, ihm eigentlich so diese Message gibt. Hey, deine körperliche Kraft, die interessiert mich nicht. Deine militärischen Erfolge, die interessieren mich nicht. Dein König interessiert mich nicht. Dein Geld und dein Gold und deine Geschenke, die interessieren mich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, du bist aussätzig. Du bist krank. Das interessiert mich. Alles andere ist mir schnurzegal. Das beeindruckt mich nicht, deine ganzen Geschenke, deine ganzen Erfolge, deine ganzen Leistungen, dein ganzes Geld, alles, was du meinst, mir bringen zu müssen, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, du bist krank, du bist aussätzig. Das interessiert mich. Diese Geschichte ist eine Geschichte von purer Gnade. Das, was du von Gott kriegst, das kriegst du umsonst. Das kriegst du, weil Gott gnädig ist. Weil Gott es liebt, sich den Armen, den Kranken, den Bedürftigen zuzuwenden. Das, was du von Gott kriegst, das kriegst du geschenkt, umsonst. Sehr eindrücklich, dass Elisa, respektive Gott, sich auch nachträglich nicht kaufen lässt. Gott lässt sich nicht bezahlen. Auch nachträglich nicht. Nicht nur im Voraus nicht. Ist ja sonst üblich, erst bezahlen, dann die Gegenleistung. Aber auch nachträglich will Gott nichts geschenkt von uns. Gott will nichts geschenkt. Er schenkt sich uns selber. Und jetzt sind wir mit dieser Geschichte mitten im Advent und mitten auch bei dem, was Taufe bedeutet. Jetzt muss ich mal meine Täuflinge da vorne angucken, sonst wird es euch noch langweilig. Das, was Gott euch in der Taufe zuspricht, das kriegt ihr geschenkt. Dafür müsst ihr nichts bringen. Das Einzige, was ihr bringen müsst, seid ihr selber. Das ist das Einzige, was Gott sich von euch wünscht. Und wisst ihr, in der Bibel ist dieser Aussatz, den der Naaman hat, ist in der Bibel ein starkes Symbol. Ein starkes Symbol für alles, was uns von Gott trennt. Aussatz ist in der Bibel ein starkes Symbol für alles, was uns von Gott trennt. Denn Aussatz war eine Isolationskrankheit. Aussatz hat die Menschen isoliert, sozial isoliert. Wer aussätzlich war, durfte mit anderen Menschen keine Gemeinschaft mehr haben. Es war ansteckend. Sie wurden in Quarantäne gestellt. Wenn du aussätzlich warst, dann warst du eigentlich lebendig tot. Und das Fiese an diesem Aussatz war, der hat ganz klein begonnen, ganz, ganz klein. So unsichtbar. Und ich muss mal davon ausgehen, dass das Stadium der Krankheit, das dieser Naaman hatte, auch noch sehr, sehr klein, sehr verborgen war. Sonst hätte er eigentlich diese Funktion nicht mehr ausüben können. Sonst hätte er eigentlich sich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr zeigen dürfen. Es war vielleicht so ganz am Anfang des Stadiums, wo man vorhin noch gesagt hat, wir können das noch so ein bisschen geheim halten, weil wenn das rauskommt, ist er erledigt. Und wisst ihr, dieser Aussatz steht symbolisch in der Bibel für Sünde, für das, was uns von Gott trennt. Das kann auch unsichtbar sein. Das muss nicht nach außen sichtbar sein. Das fängt ganz klein an und entfremdet uns von Gott. Zerstört die Beziehung zu Gott und zerstört natürlich infolgedessen auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Unsere Hartherzigkeit, unser Misstrauen, unsere Lieblosigkeit, unsere Schuld natürlich, die wir auf uns laden. All das wird symbolisiert durch diesen Aussatz. Und ihr lasst euch heute Morgen taufen, weil ihr das bekennt. Diesen Aussatz, das, was mich von Gott trennt, das kriege ich nicht selber los. Das kann ich nicht abstreifen. Dessen bin ich nicht selber Herr. Da brauche ich Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Und diese Gnade, die gibt es umsonst. Die schenkt euch Gott. Das ist das, was in der Taufe zum Ausdruck kommt. Und wenn wir diese Naaman-Geschichte lesen, dann schauen wir auf dem Zeitstrahl gesehen von Naaman vielleicht nochmal 700 Jahre nach vorne. Und da steht ein anderer Mann im Jordan. Das ist der Advent, der anbricht. Da steht ein anderer Mann im Jordan, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, um uns von unserem Aussatz zu retten und zu erlösen. Und er steht im Jordan. Und Johannes der Täufer sagt, Moment, Moment, irgendwas läuft hier falsch. Und Jesus sagt, doch, 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 doch. Lass es geschehen. Und er wird eingetaucht in diese schmutzige Brühe des Jordans, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass er sich identifiziert mit unserem Aussatz, mit unserer Schuld, mit allem, was uns von Gott trennt. Und Johannes der Täufer zeigt dann auf ihn folgerichtig und sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Heilung, Vergebung, ewiges Leben, all das gibt es umsonst, geschenkt und gratis, aus lauter Güte Gottes, weil Jesus, der Sohn Gottes, unseren Aussatz, unsere Schuld getragen hat. Und deshalb werdet ihr hier unter dem Kreuz getauft nachher. Da unten ist der Jordan, ein bisschen sauberer. Und da oben ist das Kreuz. Und da werdet ihr getauft und ihr bekennt, ja, das nehme ich an. Das nehme ich an, dieses Geschenk, das nehme ich an. Ich glaube Jesus, ich glaube diesem Gott. Ich brauche nichts mehr leisten, ich kann es auch gar nicht. Ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung und ich bekomme das geschenkt durch das, was Jesus getan hat. Und ihr kriegt auch, dass ihr was auch zu mitnehmen habt, ihr kriegt auch dieses Kreuz, ich habe es euch ja schon gezeigt am Freitag, ihr kriegt auch dieses Kreuz geschenkt, als Erinnerung dafür, dass ihr unter dem Kreuz, also örtlich, unter dem Kreuz, aber nicht nur örtlich, sondern auch wirklich tief geistlich gesehen, dass ihr unter dem Kreuz getauft werdet. Ich freue mich total, dass ihr das heute bekennt und wir dürfen jetzt aus eurem eigenen Mund hören, warum ihr euch taufen lasst. So ein kurzer Mini-Lebensbericht, in dem ihr uns mitteilt, was ihr glaubt und was euch die Taufe bedeutet.